Sicherheit könnte auch zum Beispiel etwas sein, dass ich keine Angst haben brauche, wenn es morgen 40 Grad werden. Ja, und Freiheit könnte auch sein, dass ich die Freiheit habe, wenn morgen 40 Grad sind, Homeoffice zu machen. Ne? Das ist Freiheit und Sicherheit in einem.
Willkommen zu einer neuen Folge von Zukunft gestalten, unserem Podcast über Planetary Health. Heute geht es um die klimaresiliente Kommune. Und wie immer moderieren wir hier zu zweit, nämlich ich, Marisha.
Und ich, Hanna. Und heute geht es darum, wie wir die Umgebungen gestalten, in denen wir uns alltäglich draußen bewegen. Und wir werden unsere Gäste fragen, wie können Kommunen Orte sein, in denen wir uns alle gesund aufhalten können?
Dazu haben wir eine Vielfalt spannender Perspektiven. Zuerst sprechen wir mit dem Inklusionsaktivisten Raul Krauthausen und dann mit Christine Witte und Caroline Bädecker, die sich aus einer Gesundheits- und aus einer Nachhaltigkeitsperspektive mit der Gestaltung von Kommunen beschäftigen.
Also herzlich willkommen an dich, Raul. Schön, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Raul, du setzt dich als Aktivist, Autor und in zahlreichen Medien ja für Inklusion, für Barrierefreiheit und für soziale Gerechtigkeit ein, immer mit dem Fokus auf Rechte und Belange von behinderten Menschen. Wie kamst du denn zu den Themen und vor allem auch zu der Rolle, die du darin einnimmst?
Die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil manchmal so ein bisschen dann erwartet wird, mich hätte ein Blitz getroffen und dann war klar, was ich werde oder was ich mache. Und wahrscheinlich war das eher so eine Art schleichender Prozess. Ich bin halt von Geburt an behindert und war die meiste Zeit der erste oder der einzige Mensch mit Behinderung in meinem Umfeld. Und am Anfang habe ich das nicht hinterfragt, als Kind, als Teenager. Natürlich hatten wir auch behinderte Klassenkameradinnen. Ich habe das Thema Inklusion eigentlich erst begriffen nach meiner Schulzeit, wo mir klar wurde, dass die Schule, den Kindergarten, den ich besucht habe, nämlich inklusiv, gar nicht der Standard ist. Also mein Cousin, der genauso alt ist wie ich, der sagte irgendwann zu mir, da war ich 17 oder so, ich wäre der erste Mensch mit Behinderung, den er überhaupt kennt. Mhm. Und ich meine, er war mein Cousin. Irgendwie, wir haben auch, das war ja nicht unser Dauerthema. Aber dann ist mir irgendwie so klar geworden, hey, wie, deine Schule ist nicht so, die Kita ist nicht so gewesen. Wie kann das denn sein? Und das war so vielleicht der erste Moment, wo ich merkte, okay, das ist komisch. Und ich habe mich aber damals auch schon sehr stark für Politik interessiert, Medien interessiert und habe dann bin erstmal meinen Hobbys nachgegangen oder meinen Interessen, habe dann das Abitur gemacht, dann ein Jahr rumgehangen, während meine männlichen Freunde alle Zivildienst gemacht haben, habe ich dann quasi Computer gespielt, sagen wir mal so. Und als ich dann anfing zu studieren, fing ich auch an zu studieren und habe dann Gesellschaft und Wirtschaftskommunikation studiert an der Universität der Künste. Vereinfacht gesagt würde man es Werbung nennen. Und auch da war ich der erste und einzige Mensch mit Behinderung in meinem Umfeld und fand es komisch auch. Hab mir aber auch erstmal nichts bei gedacht, daraus jetzt auch kein großes Thema machen wollen, weil ich habe mir damals gesagt, nur weil ich behindert bin, muss es mich jetzt auch nicht verpflichten, was zum Thema zu machen. Es wird ja auch nicht jede Frau Frauenbeauftragte, auch wenn wir sie mehr bräuchten. Aber es ist natürlich jeder und jeder Mann, jeder Frau ein gutes Recht zu sagen, macht man oder macht man eben nicht. Und ich wollte nicht dieser Vorzeigebehinderte sein. Ich wollte nicht der Berufsbehinderte sein, weil das war mir auch zu einfach, ehrlich gesagt. Mhm. Und als ich dann in Werbeagenturen war, viele Praktikas gemacht habe, fiel mir das immer wieder auf. Ich bin der Erste und der Einzige. Und wenn das Thema Behinderung auftauchte, keine Ahnung, direkt oder indirekt, dann war ich immer der Go-To-Behinderte. Mhm. Sag mal, Raul, erzähl mal, wir wollen, keine Ahnung, eine Firmenfeier machen, worauf müssen wir denn achten? Oder, ey Raul, es gibt eine Bewerberin mit Behinderung, was meinst du? Und ich denke so, Alter, was, keine Ahnung, bin weder Architekt, noch Eventmanager, noch Personaler. Warum fragt ihr mich? Habe ich einfach nicht verstanden. Und als ich dann vor meiner Diplomarbeit stand, ich habe sehr lange studiert, 10 Jahre, man normalerweise nur 9 Semester braucht, bekam ich irgendwann einen bösen Brief von der Uni, ich muss jetzt mal fertig werden, weil die jetzt umstellen wollen auf Bachelor und Master. Und ich hätte jetzt noch 1 Jahr Zeit, mein Diplom zu machen. Und dann dachte ich, okay, dann machst du jetzt halt dein Diplom. Ich war schon scheinfrei. Ich habe aber die ganze Zeit Praktika gemacht und gefreelanced und viel Geld verdient für die damalige Zeit. Und dann dachte ich, okay, setze dich jetzt nochmal hin. Und worüber schreibst du? Und ich hatte die Option, ob ich über Social Media Strategien eines Radiosenders schreibe, ob ich über Stefan Raab schreibe. Der war damals ein großes Ding. oder ob ich über die Darstellung von behinderten Menschen im deutschen Fernsehen schreibe. Mhm. Und in mir war so ein Engelchen und ein Teufelchen in meinem Kopf. Die einen haben gesagt, naja, mach doch das, was dich interessiert. Stefan Raab und Social Media. Oder mach das, was wirklich wichtig ist, Behinderung. Und ich habe mich dann für Behinderung entschieden, weil ich dachte, naja, wann wirst du in deinem Leben nochmal die Gelegenheit haben, so tief in die Materie einzutauchen? Und vielleicht gibt es wirklich einen Erkenntnisgewinn. Und das ist jetzt diese Demut in dem Ganzen. Ich habe halt erst da gemerkt, wie wenig ich von Behinderung eigentlich Ahnung habe. Mhm. Von gesellschaftlichen Dynamiken, von Vorurteilen. Auch meine eigene Angst, über Behinderung zu sprechen. Mhm. Ich hatte keine behinderten Freundinnen. Und ich habe halt alles internalisiert, obwohl ich mich für total aufgeklärt hielt. Ich hatte auch kein Problem, über meine Behinderung zu reden. Ich wollte nur nicht der Behinderte sein. Mhm. Ich kann das gar nicht besser beschreiben. Und ich wollte auch nie der Berufsbehinderte sein. Mhm. Aber als ich dann eben diese Diplomarbeit schrieb, fiel es mir einfach wie Schuppen von den Augen. Und das wurde einfach, es war alles so klar, auch erforscht in den USA, wie Stereotype sich reproduzieren, wie internalisierten Ableismus man auch weiterträgt, wie, dass es immer nur Opfer oder Helden gibt, wenn man über Behinderung redet und nichts dazwischen. Und ich mich selber aber immer dazwischen empfand. Bin jetzt weder Opfer noch Held, dass ich dann dachte, okay, da muss ich irgendwie rein. Und ab nebenbei mit meinem Cousin, den ich vorhin erwähnt habe, auch immer irgendwie viel gemacht, uns gerne Projekte überlegt, wir wollten uns sozial engagieren. Und dann war es dann doch relativ naheliegend, dass man dann vielleicht das Thema Inklusion und Barrierefreiheit zum Thema macht. Aber bis heute vielleicht auch relativ speziell mit dem Schwerpunkt Kommunikation. Also wir sind keine Sozialpädagogen, wir sind keine LehrerInnen, wir sind auch keine Selbsthilfeberatung, sondern wir wollen eigentlich das Thema Inklusion und Barrierefreiheit in den Mainstream bringen, über Kommunikation.
Ja, also ich freue mich auch total, dass du da bist. Ich habe selber gemerkt, so in der Vorbereitung, indem ich deinen Podcast höre, deine Bücher gelesen habe, so, boah, das legt einfach wahnsinnig viel mit mir an, ne? Also so meine eigene Auseinandersetzung und irgendwie eine Sprache zu finden, das ist einfach auch ganz schwierig. Und deswegen bin ich total dankbar, dass wir das heute hier thematisieren können. Und heute wollen wir ja nochmal so einen spezifischen Aspekt anschauen, die Gestaltung gemeinschaftlicher Räume, also Kommunen. Und was können Kommunen vielleicht auch zu einer gelingenden Gesellschaft beitragen oder nicht? Vielleicht schauen wir uns erstmal die Problemseite an. Wo liegen denn aus deiner Sicht die größten Probleme in der Gestaltung von unseren Kommunen?
Also, um es ganz kurz zu machen, es fehlt an der gesetzlichen Verpflichtung. Es ist viel zu oft ein Kann-Thema und viel zu wenig ein Muss-Thema. Und wir legitimieren das mit Aussagen, die ja erstmal gut klingen, aber eigentlich ruinös und pathisch sind. Also zum Beispiel die Aussage, wir müssen die Barrieren in den Köpfen senken. Das ist so eine Floskel, die sagt man, wenn wir über Inklusion sprechen. Wir müssen aufklären, wir müssen Ängste beseitigen, wir müssen die BürgerInnen mitnehmen. So, das ist mir ehrlich gesagt alles zu freiwillig. Weil was ist denn der Umkehrschluss? Wenn jetzt, solange die Leute nicht aufgeklärt sind, machen wir erstmal nichts oder was. Und es wird auch niemals der Bundesbehindertenbeauftragte oder Landesbehindertenbeauftragte oder kommunale Behindertenbeauftragte auf seinen Balkon schreiten und sagen, jetzt haben wir aber genug aufgeklärt, lass uns jetzt Aufzüge bauen oder Gebärdensprachdolmetschen entwickeln, Untertitel, was auch immer. Ja, das wird nicht passieren. Und stattdessen sagen wir ewig diesen Satz, wir müssen die Barrieren in den Köpfen senken, ohne die Frage zu beantworten, wenn wir jetzt dieses Podcast-Gespräch beenden, was soll ich denn jetzt tun? Was ist jetzt ganz konkret die Handlung? Und ich habe selber diesen Satz lange gesagt. Ja, also wir müssen die Barrieren in den Köpfen senken, wir müssen aufklären. Wahrscheinlich steht es noch auf meiner Website irgendwo oder auch auf unserer Organisationswebsite Sozialhelden reden wir vielleicht noch an der einen oder anderen falschen Stelle von Aufklärung und Barrieren in den Köpfen, weil das so tief drin sitzt in unserem Denken. Und ich glaube inzwischen, und das ist vielleicht die relativ neue Erkenntnis, dass es nicht darum geht, Menschen dabei zu helfen, über Behinderung zu sprechen oder nachzudenken. Das ist nicht meine Aufgabe als behinderter Mensch. Genauso wie Frauen nicht in der Verantwortung sind, Männer dabei zu helfen, dass sie irgendwie mit ihren Hormonen klarkommen. Ja, also jetzt mal überspitzt zu sagen. Sondern dass Inklusion nichts anderes ist als die Annahme und die Bewältigung von menschlicher Vielfalt. Und das bedeutet auch, dass wir uns streiten werden. Das bedeutet auch, dass wir Auseinandersetzungen haben werden, dass wir Kompromisse finden müssen. Wenn wir aber immer darauf warten, bis alle aufgeklärt sind, gehen wir keinen Schritt vorwärts. Und das, was du vorhin gesagt hast, Margeschan, dass beim Recherchieren oder bei der Vorbereitung zu dem Gespräch man auch erstmal eine Sprache finden muss. Ja, das ist ja etwas, da muss jeder durch. Es gibt keine Anleitung. Also machst du es richtig. Weil kennst du einen Behinderten, kennst du einen Behinderten. Und ich werde jetzt auch nicht die allgemein gültige Regel haben können. Ich kann sagen, was die Community größtenteils fordert und denkt und was vielleicht auch Fehlannahmen sind. Und wenn wir vielleicht noch einen Gedanken zu diesem, wir müssen die Barrieren in den Köpfen senken, finde ich es auch unfair gegenüber den Menschen ohne Behinderung. Weil es auch unterstellt, dass jeder eine Barriere im Kopf hat. Und da bin ich mir gar nicht so sicher. Wenn wir Kinder beobachten, dann ist es keine Barriere im Kopf, sondern es ist höchstens Neugier. Und diese Barriere im Kopf, die wir meinen, die bringen wir den Kindern ja scheinbar bei, direkt oder indirekt. Und dann habe ich aber auch Freunde, die mit mir aufwuchsen, die wahrscheinlich keine Barriere im Kopf haben, jedenfalls nicht die angenommene. Und warum haben die keine Barriere im Kopf? Oder einer oder weniger? Und ich bin inzwischen fest davon überzeugt, dass das daran liegt, dass sie einfach mit Menschen mit Behinderung aufgewachsen sind. Ja, in der Kita, in der Schule, dass sie diese Frage sich gar nicht gestellt haben. Und wenn also jemand sagt, wir müssen die Barrieren in den Köpfen senken, entsteht auf der anderen Seite die Erwartung, oh, ich habe noch nie mit behinderten Menschen was gemacht, ich muss erst aufgeklärt werden. Und das ist das, was Eltern hören, wenn sie ihre Kinder mit Behinderung in die Regelkita schicken, in die Regelschule schicken wollen, dass dann Pädagoginnen sagen, oh, dafür sind wir hier nicht ausgebildet, das können wir nicht. Und wir müssen, das ist jetzt die unangenehme Wahrheit, den nicht behinderten Menschen die Option nehmen, sich dem Thema Inklusion zu entziehen. Das heißt, die LehrerIn, die ErzieherIn wird es im Zweifel machen müssen, ohne Ausbildung. Ja. Und man kann ihr gerne dabei helfen, wenn sie Fragen hat. Ja, wie unterrichte ich einem blinden Kind Mathe? Weiß ich auch nicht, aber gibt es YouTube-Videos bestimmt zu. Ja, oder kann man sich halt fortbilden. Weil Eltern von behinderten Kindern vorher auch keine Ausbildung hatten. Und so einfach ist es. Und wir machen das alles viel zu kompliziert.
Ich habe gerade beim Zuhören gedacht, es ist ganz schön viele Parallelen eigentlich von dem, was du sagst. Also Lösung ist nicht Aufklärung, sondern auch gesetzliche Grundlagen, Regeln zum gemeinschaftlichen Zusammenleben. Das gilt ja genauso bei Klima- und Umweltthemen und eigentlich genauso bei Gesundheitsthemen. Also wenn wir in die Prävention schauen und in Klima- und Umweltschutz, ist es genau ganz ähnlich. Nämlich, also wir müssen gesundheitsschädliche Umgebungen abbauen. Wir müssen ausschließende, exklusive Umgebungen abbauen und stattdessen Räume schaffen, in denen eben alle mitmachen können, in denen alle Zugang haben, in denen aber es auch leicht ist, ja, gesundheitsförderlich sich zu entscheiden und umweltschützend sich zu entscheiden. Und vielleicht, weil diese Sachen oft so nebeneinander betrachtet werden und doch ganz viele Parallelen da sind, also wie hängen denn eigentlich Nachhaltigkeit und Inklusion zusammen? Wie bringen wir das zusammen, anstatt in getrennten Räumen darüber zu sprechen?
Ich tue mir gerne mal so ein bisschen schwer, jetzt auch gerade aus kommunikativer Sicht, wenn ich jetzt mit so Teebeutelsprüchen komme oder Kalendersprüchen, sowas, ja, wir müssen halt irgendwie einfach mal anfangen oder wir müssen Menschen mit Behinderungen auch einladen. Das ist ja, also ist ja klar, ist ja irgendwie auch offensichtlich. Und wenn wir über das Thema Klimaschutz sprechen, glaube ich, ist es erstmal ganz wichtig zu schauen, wer ist nicht dabei? Und das ist, glaube ich, kann man ganz konkret machen. Also reden wir auch mit Kindern darüber. Reden wir mit älteren Menschen darüber. Reden wir mit Menschen mit Behinderung darüber. Reden wir auch auf Arabisch darüber. Ja, um es jetzt mal konkret zu machen. Und wenn nein, warum nicht? Oder reden wir auch in einfacher Sprache darüber? Wen meinen wir eigentlich, wenn die MENA-Warn-App Alarm schlägt, dass in Berlin der Strom ausgefallen ist? Wer ist denn die Zielgruppe? Wen empfangen wir? Und warum liest sich dieser Text so kryptisch? Was kommunizieren wir und wie meinen wir das? Und wen meinen wir vor allem? Es scheint zum Beispiel, jetzt, das ist jetzt ein konkretes Beispiel in Berlin gewesen, es scheint irgendwie oft nicht klar gewesen zu sein, dass behinderte Menschen, die zu Hause wohnen und ein Atemgerät haben, ohne Strom ein Problem haben. Mhm. Was machen die Behörden? Die gehen in Behindertenwohnheime. Ja, die gehen da, wo behinderte Menschen, sagen wir mal, gebündelt sind, in Werkstätten, in Heimen und so weiter. Aber die schauen nicht, ob privat auch jemand Herausforderungen hat. Und warum nicht? Warum werden die nicht mitgedacht? Warum geht das System davon aus, dass behinderte Menschen alle in ihren Sondereinrichtungen sind? Mhm. Und jetzt Atemgerät ist ein Extremfall, aber ich sitze in einem elektrischen Rollstuhl, 4 Tage ohne Strom, ist auch schwierig. Mhm. Und wenn ich niemanden anrufen kann, auch schwierig. Ne? So, das sind so Zielgruppen, die oft nicht mitgedacht werden und wurden. Und es gibt ja in der Behindertenbewegung den Spruch, nichts über uns ohne uns. Und ich würde den gerne abändern in nichts ohne uns. Weil wir nämlich glauben, dass Behinderungsthemen immer nur dann relevant sind, wenn das Thema Behinderung das Thema ist. Das bedeutet nichts über uns ohne uns. Aber Katastrophenschutz ist auch ein Thema, was behinderte Menschen betrifft. Oder Elektroladesäulen oder, weiß ich nicht, CO2-Reduktion oder Verpackungsmüll. Hm. Ja, da steht jetzt nicht originär Behinderung drauf. Aber früher oder später wird es auch behinderte Menschen betreffen. Zum Beispiel, wenn wir über das Strohhalmverbot sprechen. Ja, wurde ja verboten, alle haben geklatscht, aber niemand hat sich gefragt, was das eigentlich für Menschen mit Behinderung bedeutet, die Plastikstrohhalme brauchen. Und dann mussten sie sich sogar noch erklären, warum ein Glasstrohhalm ein Problem ist oder warum die Nudel nicht geht oder was auch immer. Mhm. Und sind dann quasi vom verbündeten Umweltschützer hin zum Täter geworden. Mhm. Oder zur Täterin, ne? Weil sie ja den Plastikstrohhalm noch brauchen. Mhm. Und das ist brandgefährlich.
Ja, du sprichst so viele Themen auf einmal an. Da, wo ich nochmal anknüpfen möchte, ist den, du hast den Katastrophenschutz schon genannt. Also letztendlich geht es ja um Resilienz, also auch resiliente Kommunen. Wie können wir, also nochmal zurück zu dieser Ausgangsfrage, Kommune so gestalten, dass sie für alle da ist, jetzt auch unter Berücksichtigung von Hitze, von anderen Extremwetterereignissen, aber auch auf der Positivseite vielleicht sowas wie ja, Stadtgestaltung, Mobilität etc.
Indem wir quasi das nicht von oben herab verorten und denken, sondern dass wir wirklich Bürgerinnen und Bürger aktiv beteiligen und dann auch die Ergebnisse, die bei der Beteiligung rauskamen, dann auch ernst nehmen. Und dann das nicht irgendwie so eine PowerPoint wird, die dann in der Schublade landet, weil niemand weiß, wie man jetzt damit umgeht, sondern dass das dann auch wirklich in die Struktur übernommen wird. Und dass ich halt denke, dass es wirklich wichtig ist, dass die Ergebnisse aus den Beteiligungen ernst genommen werden und dass wir vielleicht auch anfangen, Inklusion nicht als ein extra Thema zu sehen, das man trennt, sondern dass man einfach schaut, okay, im Produktdesign nennt man das extreme Zielgruppen. Also eine extreme Zielgruppe ist zum Beispiel jemand, der älter ist oder ein Kind, ja, oder eben auch jemand mit Behinderung. Extrem im Sinne von, weil was für alte Menschen gut ist, ist höchstwahrscheinlich auch für euch beide gut.
Hm. Ja. Genau. Ja.
Und wenn man für extreme Zielgruppen designt und gestaltet, dann funktioniert das auch für die meisten anderen. Zum Beispiel ein barrierefreier ÖPNV hilft Menschen mit Behinderung dabei, kein Auto besitzen zu müssen. Stattdessen, was aber politisch passiert, ist, dass ein konservativer Politiker in, meistens Männer, also ein konservativer Politiker, behinderte Menschen benutzt, um zu sagen, ja, aber es gibt ja behinderte Menschen, die brauchen das Auto, deswegen sind autofreie Innenstädte doof. Und ich denke so, ja, aber warum brauchen behinderte Menschen das Auto? Weil eine autofreie Innenstadt mit einem nicht barrierefreien ÖPNV ausschließt. Ne? Und merkwürdigerweise fällt konservativen Politikern die extreme Zielgruppe, oft auch gern genannt, die Krankenschwester, die morgens um 4 vom Land in die Stadt muss. Und morgens um 4 fährt ja noch kein ÖPNV in die Stadt. Deswegen braucht die Krankenschwester das Auto. Und dann frage ich mich so, ja, aber warum ist der ÖPNV morgens um 4 noch gar nicht da? Und was für Konzepte könnte man denn entwickeln, dass dieser auch barrierefrei ist? Das finde ich nervig, dass behinderte Menschen dann quasi benutzt werden, um bloß nichts ändern zu müssen.
Ja, das sind ja oft so Pseudo-Argumente, wie zum Beispiel Autofahren und günstiges Parken als Notwendigkeit für alle, weil Einzelne sie vielleicht auch wirklich brauchen. Also ich meine, du hast jetzt gerade gut ausgeführt, wie ein sinnvoller, inklusiver...
Ja, Müllauto wirst du auch nicht mit einem ÖPNV lösen können. Ja, oder die Feuerwehr.
Besser nicht.
Natürlich.
Genau. So.
Genau. Was gibt es denn da vielleicht für echte Zielkonflikte auch? Oder ist alles Synergien und Win-Win-Win?
Ich frage mich wirklich, ob das nicht auch herbeigedacht wird, also diese Synergiekonflikte. Ne? Also zum Beispiel uns behinderten Menschen wird ständig unterstellt, wenn es darum geht, die Innenstadt barrierefrei zu machen, dass die Blinden den Bordstein brauchen und die Rollstuhlfahrenden den abgesenkten Bordstein brauchen. Und dann werden diese Zielgruppen gegeneinander ausgespielt, obwohl es da schon längst Lösungen für gibt. Ja, also man hat sich auf eine Bordsteinhöhe geeinigt beispielsweise. Es gibt diese Riffeln im Boden, damit blinde Menschen den Unterschied erkennen zwischen Bordstein und Straße. So, also dafür gibt es ja Lösungen. Aber wenn jetzt immer noch gesagt wird, ja, aber wenn wir jetzt den Bordstein absenken, dann haben die Blinden ein Problem oder umgekehrt, das ist nicht fair. Und das stimmt einfach auch nicht. Es ist auch wieder so ein Beispiel von die Synergie, die vielleicht vor 20 Jahren mal ein Problem war, einfach nicht mehr aktualisiert wurde, weil das ist kein Problem mehr.
Mhm. Ja. Ja, unser Blick ist oftmals sehr problemfokussiert, anstatt auf die Lösung zu schauen. Genau deshalb laden wir verschiedene Leute ein, weil es ja so viele Lösungen eigentlich schon gibt. Und das ist ja das Schöne, es gibt sie, sie sind erprobt, vieles muss halt einfach in die Umsetzung gelangen. Ich will mal nochmal darauf zurückkommen, du hattest das vorhin so schön ausgeführt, ÖPNV nutzt natürlich vielen Menschen, das sind genau die extremen Gruppen, aber das sind ja auch es sind Mütter mit Kinderwägen oder so, ne? Also die einfach genauso davon profitieren, dass es einen Aufzug gibt, wenn ich zur U-Bahn möchte. Also da gibt es ganz viele Menschen, die davon profitieren. Wie können wir das stärker in den Vordergrund rücken, dass Inklusion nicht einer Menschengruppe hilft, sondern eigentlich sinnvoll für alle ist?
Ja, ist auch eine sehr gern gesagte Floskel, dass es allen was bringt. Ich möchte aber, dass auch an Barrierefreiheit gedacht wird, wenn es nicht allen was bringt. Behinderte Menschen sind nicht dafür da, um anderen das Leben leichter zu machen, sondern behinderte Menschen sind einfach da. Und die haben genauso ein Recht darauf, am Leben teilzuhaben. Und das ist auch okay, wenn es nur dafür erstmal ist, vielleicht wichtig vorwegzuschicken. Aber du hast recht, und da bin ich wieder bei meinem Eingangsstatement, dass die Verpflichtung einfach fehlt. Weil beim Thema Brandschutz gibt es auch ganz klare Regeln. Ja, also selbst der Kiosk, Cottbusser Tor, U-Bahnhof, unterirdisch, hat irgendwie eine Brandschutzauflage, die er erfüllen muss. Sonst darf der nicht aufmachen. Das ist ein extremer Fall. Wenn der brennt, dann ist blöd, so ist auf jeden Fall blöd. Aber es gibt Brandschutzauflagen. Und Brandling hat einen Feuerlöscher drin und eine Sprinkleranlage. So, aber es gibt eine Regel dafür. Und beim Thema Barrierefreiheit, da wird dann zu schnell gesagt, das geht nicht, das ist zu teuer. Oh, haben wir nicht bedacht. Vielleicht beim nächsten Mal. Aber erinnern wir uns noch an den Berliner Flughafen, BER, der jahrelang nicht aufgemacht hat, weil die Brandschutzauflagen nicht erfüllt wurden. Also, warum geht das beim Brandschutz, aber nicht beim Thema Barrierefreiheit? Oder beim Denkmalschutz? Warum ist das immer nur so ein, auch wenn es dafür Gesetze und Regeln gibt, warum werden die nicht eingehalten? Warum wird das nicht kontrolliert? Und warum wird das nicht sanktioniert und geahndet, wenn die Regeln nicht eingehalten wurden? Warum wird es immer erst im Nachhinein repariert, wenn es jemandem aufgefallen ist? Und warum haftet dafür niemand? Warum müssen Betroffene darauf jahrelang warten? Und das hat, glaube ich, viele Ursachen. Also die Leute, die es prüfen, sind nicht ausgebildet darin, was geprüft werden muss. Und sobald etwas baupolizeilich abgenommen ist, ist der oder die Architektin aus der Verantwortung. Und dann stellt doch jemand fest, oh, der Aufzug ist ja hinter einer geschlossenen Brandschutztür, macht ja gar keinen Sinn. Und dass das einfach nicht vorher geprüft und gecheckt wurde.
Genau, die gesetzlichen Grundlagen. Ich könnte da stundenlang mit dir weiterreden, weil mich das auch so wahnsinnig beschäftigt, wie wir auch ökologische Themen mehr in gesetzliche Grundlagen kriegen. Aber wenn wir über Gestaltung von Kommunen und so sprechen, dann ist ja unser Anspruch häufig auch so, ja, wir stellen ökologische Aspekte in den Vordergrund. Oder auch wenn wir generell über Transformation sprechen, ne, stellen wir viel das Ökologische in den Vordergrund, was alles geschehen muss. Aber eigentlich ist es ja eine sozial-ökologische Transformation. Also es muss zusammen gedacht werden. Und ich frage mich oder frage dich, wie können wir darüber klarer sprechen? Gerade Kommunikation ist ja deine Stärke. Wie können wir darüber klarer sprechen, dass wir für diese anstehenden notwendigen Veränderungen, die es einfach braucht, um Lebensgrundlage zu schützen, ja, Soziales und Ökologisches zusammenbringen?
Ich würde gerne eine provokante Rückfrage stellen.
Ja.
Weil das für mich so ähnlich ist wie die Frage, wie kann denn Inklusion gelingen? Und Markus Söder würde sagen, wir müssen alle aufklären. Ja?
Genau.
Und wenn man ihn fragt, okay, Bruder, wir müssen alle aufklären, wenn wir jetzt im Podcast sind, was sollen wir tun? Dann hat er darauf keine Antwort. Weil er nicht in dem Bereich ist und so weiter und so fort. Es gibt selbsternannte Expertinnen, also Wohlfahrtsverbänden, Soziallotterien und so weiter und so fort, die dann sagen, ja, wir machen Kampagnen. Wir kleben Plakate, wir drucken Broschüren, wir machen schöne Weihnachtswerbespots. So. Und wenn man sich dann aus kommunikativer Sicht die Erzeugnisse anschaut, dann finde ich das interessant, wie nichtssagend die eigentlich sind. Also es gab in Berlin mal von einer großen Soziallotterie ein Plakat, wo drauf stand, auch Kinder mit Behinderung haben ein Recht auf Spielplätze. Und zusammen mit einer Supermarktkette machen wir 1000 Spielplätze in Deutschland barrierefrei. Und dann habe ich als Bürger einfach Fragen. Also eine Frage ist, wollen wir wirklich, dass eine Soziallotterie mit einer Supermarktkette, Privatwirtschaft beides, dafür zuständig ist, dass Spielplätze barrierefrei werden? Ist das die Idee von Gemeinwohl? Ist das die Idee des Steuerzahlers? Ist das die Idee?
Und ist auch dann die Idee, dass Rechte so umgesetzt werden? Ne?
Genau, also ist das nicht Privatisierung eines Problems, ja, das nur der Staat lösen kann und sollte auch, meiner Ansicht nach. Die zweite Frage ist, warum nur 1000 Spielplätze? Also wir brauchen ja viel mehr. Es wird doch scheißegal, ob in Buxtehude ein Spielplatz barrierefrei wurde. Ich werde jetzt nicht mit dem ICE nach Hamburg fahren und bei meinem Kind irgendwie da inklusiven Spielplatz zu besuchen. Das wird nicht passieren. Und wer sind eigentlich die EmpfängerInnen dieser Kommunikationserzeugnisse? Also der Plakate, der Werbespots und so. Das sind ja Bürger wie du und ich. BürgerInnen. Und wir haben dafür gar nicht das Mandat, zu entscheiden, welcher Spielplatz barrierefrei wird oder nicht. Ich habe nicht das Mandat zu sagen, wir brauchen weniger Parkplätze in der Innenstadt. Ich habe nicht das Mandat zu sagen, ab sofort nur noch Elektroautos in der Innenstadt, was auch immer. Niemand von uns hat das Mandat. Die Einzigen, die das haben, sind die Regierenden, die Verwaltung, Verkehrsplanung, was auch immer. Stattdessen erzählen wir eine Binsenweisheit. Ja, Kinder mit Behinderung haben ein Recht auf Spielplätze oder autofreie Innenstädte oder nur Elektroautos in der Innenstadt. Wir erzählen eine Binsenweisheit an die Allgemeinheit, die nichts ändern kann.
Mhm.
Die Wahrscheinlichkeit, dass die Verkehrsplanerin an diesem Plakat vorbeiläuft und sagt, ach so, ja, stimmt, ist sehr gering. Und in der Kommunikation nennt man das Streuverlust.
Mhm.
Wir erzählen eine Binse an Menschen, die es eh nicht ändern können. Was könnte man mit dieser ganzen Aufklärungskampagnen Geldern, was könnte man damit alles machen? Ich könnte Anwältinnen bezahlen, die Gesetzestexte schreiben, die verpflichten sollen, dass sowas immer barrierefrei ist, wenn neu gebaut wird. Ich könnte Anwältinnen bezahlen, die die Stadtplaner eben verklagen, weil der neu gebaute Spielplatz nicht barrierefrei ist.
Hm.
Ich könnte Architektinnen ausbilden, wie man Spielplätze barrierefrei baut. Das ist alles viel nachhaltiger, als es den HörerInnen eines Podcasts als Verantwortung zu übergeben. Also wenn wir ernsthaft über Klimawandel und Klimaschutz reden wollen, dann sollten wir Kreuzschifffahrt verbieten, dann sollten wir, keine Ahnung, alles verbieten, aber nicht zu sagen, ab sofort nehmen wir alle die Bambuszahnbürste, weil die Bambuszahnbürste, sagt Luisa Neubauer auch, rettet nicht das Klima.
Nee, und das ist so ein bisschen witzig. Es beißt sich so ein bisschen die Katze da in den Schwanz. Ne? Also so Politik sagt, naja, wir machen das, was ihr alle wollt. Aber dann haben wir wieder genau diese Effekte von, wir setzen nur auf Aufklärung. Und selbst wenn die Mehrheit etwas will, also gerade bei Mobilität wissen wir das ja sehr deutlich, dass die große Mehrheit zum Beispiel für Tempolimit auf den Autobahnen oder so ist. Aber dann wird es ja trotzdem nicht umgesetzt. Also es fühlt sich einfach immer so wie so eine Sackgasse an.
Das führt zu politischer Verdrossenheit.
Ja.
Wir fühlen uns nicht mehr wirksam. Wenn ich jetzt, egal, es ist egal, welche Partei ich zu wählen scheine, in Berlin zumindest, Fahrradwege werden abgebaut.
Hm.
Ja, es gibt riesige mobilisierte Proteste gegen neue Fahrradwege. Eine SPD-Regierung in Berlin baut die A100 weiter, obwohl wir gerade zusehen können, wie das ein einziges Verkehrschaos wird. Und es ist vorhersehbar, wie es jetzt gerade immer mehr auch an die Öffentlichkeit kommt, dass man wusste, dass das schiefgehen wird. Und wenn ich jetzt als Bürger in meiner Nachbarschaft mich engagieren möchte, angenommen, ich möchte einen Parkplatz begrünen, angenommen, ich möchte ein Hakenkreuz von der Hausfassade entfernen, dann ist das verboten. Das heißt, mir wird ja auch verboten, mich zu engagieren. Ich muss mich an Regeln halten. Wir haben die Bevölkerung so erzogen, kann man auch richtig finden. Also man kann auch sagen, für bestimmte Dinge ist dann doch der Staat oder die Kommune zuständig. Ja? Also sowas wie Spielplätze. Macht Sinn, dass es da irgendwie eine Regel für gibt. Wenn es aber nicht gemacht wird und ich es selber nicht machen darf, dann entsteht Politikverdrossenheit. Und zu warten, bis jemand kommt, der das für mich fixt, wenn immer gesagt wird, wir haben kein Geld, das ist ja auch so eine Standardausrede, die ich seit 25 Jahren höre, wann haben wir eigentlich auch als Journalistinnen aufgehört, das zu hinterfragen? Weil das ist auch so eine Erzählung, wie wir müssen erst alle aufklären, ja, wir haben kein Geld. Ach so, ja, nee, dann machen wir es halt nicht, oder was? Also das ist doch keine Lösung. Und also ihr merkt, ich rede mich da gerade auch so ein bisschen in Rage, ne? Aber wir haben uns auch selber mit diesen Ausreden auch darauf ausgeruht und auch bequem gemacht. Und gerade der Journalismus muss anfangen, andere Fragen zu stellen. Wer ist denn eigentlich in der Verantwortung? Es bin nicht ich als kleiner Bürger. Wir können Kindern beibringen, dass sie nicht aus, keine Ahnung, Tetrapack trinken sollen. So, können wir machen, ändert aber herzlich wenig. Und es ist trotzdem sinnvoll, es zu machen.
Wir haben ja jetzt viel irgendwie über Rechte, Verbote, Verpflichtungen, gesetzliche Vorschriften und so weiter geredet. Für mich hängt es auch zusammen mit der Frage nach Freiheit. Und um jetzt vielleicht auch wieder sozusagen aus der Rage mehr ins was kann denn auch in positiver Hinsicht entstehen, zu kommen. Was bedeutet für dich Freiheit in Bezug auf Gestaltung unserer äußeren Umwelt und auch eben zum Beispiel Freiheit, die durch Regeln und Gesetze garantiert und ermöglicht wird, mehr als nur, ja, was wünsche ich mir in einem luftleeren Raum?
Ja, vielleicht können wir auch noch das Wort Sicherheit dazulegen. Ich würde gerne bestimmte Dinge auch neu framen. Also Sicherheit bedeutet für mich nicht unbedingt, wir haben mehr Polizisten im Stadtbild. Im Gegenteil, das ist vielleicht sogar eher Unsicherheit, wenn wir uns anschauen, was in den USA gerade passiert. Zu viel Militarisierung der Innenstädte haben, um es jetzt mal diplomatisch auszudrücken. Ja. Sicherheit könnte auch zum Beispiel etwas sein, dass ich keine Angst haben brauche, wenn es morgen 40 Grad werden. Ja, und Freiheit könnte auch sein, dass ich die Freiheit habe, wenn morgen 40 Grad sind, Homeoffice zu machen. Ne? Das ist Freiheit und Sicherheit in einem. Und ich kann mich noch erinnern, ist auch so absurd, und ich frage mich eigentlich, wo der Nobelpreis für behinderte Menschen bleibt, ja? Aber die Tatsache, dass Homeoffice funktioniert, haben wir als Mehrheitsgesellschaft eigentlich erst in der Corona-Pandemie gelernt. Auf einmal hatten alle Zoom, auf einmal hatten alle gute Computer zu Hause, schnelles Internet. Ja. Das haben aber Jahre davor auch schon behinderte Menschen gefordert, dass wenn man gerade nicht gut ist außer Haus, dass man noch Homeoffice machen könnte oder Homeschooling oder Homestudying, was auch immer. Und dann hieß es immer, oh, das geht nicht. Der Hörsaal hat keine Kamera, wie stellen Sie sich das vor, da muss ja alles digitalisiert werden, bla bla bla. Und auf einmal war es für alle nötig. Und jetzt beschweren sich meine Kolleginnen ohne Behinderung, dass sie zweimal die Woche ins Büro sollen. Also wenn ihr versteht, was ich meine. Ja? Und behinderte Menschen waren die Ersten, die das gefordert haben. Oder Alleinerziehende. waren die Ersten, die das gefordert haben, Flexibilisierung der Arbeitszeiten und auch des Arbeitsortes. Und dass das geht, haben wir eigentlich erst in der Corona-Pandemie gelernt. Und jetzt schlägt es sogar um in das Gegenteil, dass behinderten Menschen gesagt wird, ach so, ja, unser Büro ist leider nicht barrierefrei, aber du kannst ja Homeoffice machen. Und dann wird die Digitalisierung zum digitalen Katzentisch für behinderte Menschen. Und Freiheit wäre, selber zu entscheiden, ob ich das Büro aufsuche, das barrierefrei ist, oder mich per Zoom dazuschalte. Wird so rum Schuh draus, glaube ich. Und dass ich die Freiheit habe, ÖPNV oder Auto. Dass ich die Freiheit habe, ob ich einkaufen gehe oder mir liefern lasse.
Wir haben viel über das, was der Einzelne tun kann und irgendwie auch viel über Grenzen des Einzelnen gesprochen. Und ja, wenn wir auch nicht alle die Verantwortung alleine tragen können, wir können uns ja trotzdem irgendwie alle einbringen. Wenn wir das Motto nichts ohne uns mal dehnen auf die vielen und vielfältigen Gruppen, die es unter uns Menschen so gibt, wie können denn Zuhörende für soziale, inklusive, ökologische Lösungen sich mit einsetzen? Hast du da noch eine Idee so als letzte Frage? Also wenn ich jetzt denke, okay, total spannend, was kann ich denn jetzt tun nach dem Hören dieses Podcasts?
Lass mich gleich vorher noch einen Gedanken teilen, der mir gerade in den Sinn kam. Nämlich, wenn Betroffene die ganze Zeit gefragt werden, was sollen wir denn tun, delegiert man auch wieder Verantwortung. Und ich denke, was zu tun ist, wissen die, die an den Reglern sitzen, ganz genau. Es ist alles ausreichend erforscht und auch gesagt worden. Es werden einfach nur nicht alle gehört oder auch nicht alle ernst genommen. Wir scheinen eher auf die Autolobby zu hören als auf den Fuß e.V., die sich dafür einsetzen, dass man mehr zu Fuß gehen soll. Ja, und die Leute, die sagen, wir müssen mehr zu Fuß gehen, die denken sehr wohl behinderte Menschen mit. Tut die Autolobby nicht unbedingt. Ne? Und da vielleicht auch nochmal zu schauen, warum müssten die ganze Zeit Betroffenen diese Aufklärungsarbeit leisten, kostenlos auch noch. Also das, was ich im Podcast gesagt habe, da würden andere Leute Geld für nehmen. Auch wenn es oft so Binsenweisheiten zu sein scheinen, die auch ich reproduziere. Wenn es von der Autolobby käme, wäre das bezahlt.
Und so geht es uns ja auch total oft, ne? Das unter KlimaaktivistInnen oder klimaengagierten Menschen so, warum muss man ehrenamtlich die Welt retten, wenn andere sie hauptamtlich zerstören? Das ist ja so ein beliebter Slogan. Ja, wir setzen uns hier ein irgendwie für ein Gemeinwohl ja eigentlich und nicht irgendwie, weil ich persönlich da irgendwie was davon habe, wenn jetzt weniger CO2 ausgestoßen wird.
Jeder kann irgendwie etwas tun. Wenn wir morgen unsere Kinder in die Kita schicken und unsere Kinder haben keine Behinderung, können wir doch mal die Kita-Leitung fragen, warum hat eigentlich mein nicht behindertes Kind nicht die Gelegenheit, mit behinderten Kindern zusammen aufzuwachsen? Also wir können auch Verantwortung übernehmen für Themen, die uns nicht direkt betreffen. Weil wenn wir immer nur die Betroffenen sprechen lassen, beziehungsweise sagen lassen, was gefordert wird, nur die, dann sind es immer zu wenige. Wir brauchen auch Männer, die für Feminismus kämpfen, weil selbst 50% der Gesellschaft nicht zu reichen scheinen, um eine feministische Gesellschaft zu haben. Und das triggert wahrscheinlich jetzt wieder ganz viele Leute, aber ich finde es wirklich wichtig, auch selber zu sehen, warum habe ich eigentlich Berührungsängste? Wo kommen die eigentlich her? Und warum fühle ich einen Kloß im Hals oder im Magen oder in der Herzregion, wenn ich das Wort behindert sage? Und dann erklären mir nicht Behinderte, dass das ja so defizitorientiert sei. Und dann sage ich, also wir müssen jetzt auch nicht anlügen. Ja? Eine Behinderung zu haben, ist jetzt auch nicht immer geil. So, und es wird mich nicht permanent einschränken und ich denke nicht die ganze Zeit darüber nach. Und es ist auch nicht so, dass ich mir keine Behinderung wünsche, aber es ist nun mal auch ein Defizit. Und wenn behinderte Menschen das Wort behindert sagen, dann glaub ihnen das auch, dass das das richtige Wort ist. Und fang nicht an mit Handicap, eingeschränkt, anders begabt, herausgefordert, um dich zu werfen, nur weil du selber Angst vor diesem Wort hast. Und dann wird gesagt, das finde ich ja super interessant, dann wird zum Beispiel gesagt, ja, das Wort behindert ist ja ein Schimpfwort, das wird auf dem Schulhof gesagt. Das höre ich wirklich regelmäßig, diesen Satz. Und dann denke ich so, ja, aber das Wort schwul wird auch auf dem Schulhof als Schimpfwort benutzt und trotzdem sagen schwule Männer, dass sie schwul sind. Das eine schließt das andere gar nicht aus. Und wenn ich mit Jugendlichen darüber rede, dass das Wort behindert kein Schimpfwort ist, dann verstehen die das auch sofort. Also ich sage denen dann meistens, also ist mir scheißegal, wie du deine Kumpels disst, also geht mich auch nichts an, ja, was du auf dem Schulhof machst. Ich möchte einfach nur, dass du weißt, dass du jemanden mehr verletzen kannst, als du vielleicht wolltest. Und wenn du das weiterhin machen möchtest, das kannst du machen, aber dann musst du auch mit den Konsequenzen leben, wenn da jemand wirklich ausrastet oder das nicht cool findet. Und jetzt hast du dieses magische Wissen, jetzt geh einfach verantwortungsvoll damit um. Und es gibt kein Sprachverbot. Und ich weiß, dass es Jugendsprache braucht. Das macht man zum Abgrenzen gegenüber Erwachsenen und so weiter und so fort. Aber du kannst auch andere Schimpfwörter wählen. Hm. Du Pissnelke zum Beispiel.
Das ist doch ein schönes Abschlussstatement. Ja, danke Raul fürs Gespräch mit dir. Wir können ganz herzlich wärmstens empfehlen, natürlich allen Zuhörern, deinen Newsletter Send from My Wheelchair und deinen Podcast im Aufzug, wo du auch ganz viele spannende Gäste hast, auch immer mal wieder zu Klima- und Umweltthemen, aber eigentlich durch die Bank weg zu verschiedenen Themen der sozialen Gerechtigkeit, wo man mehr von deiner tollen Arbeit und auch von vielen anderen engagierten Menschen eben hören kann. Sehr motivierend und inspirierend, dazu zu hören. Danke. Vielen Dank dir, Raul, fürs Gespräch. Und bis dann.
Sehr gern.
Wir haben mit Raul jetzt schon darüber gesprochen, dass es dringend geänderte Rahmenbedingungen braucht. Und auch darüber, dass Einzelne sich natürlich einsetzen können, aber ja eigentlich die Verantwortung dafür tragen, dass Rechte eingehalten werden. Ja, Rechte behinderter Menschen, Recht auf Gesundheit, Recht auf eine Zukunft, all diese Dinge.
Ja, und Kommunen sind die zentralen Orte für die Umsetzung von diesen Rechten. Da leben wir und haben Gestaltungsspielräume für Klima- und Umweltschutz, für Inklusion, für Gesundheitsförderung und all das. Und wie das gelingen kann, das umzusetzen, das besprechen wir nun mit zwei weiteren Gästen. Zu Besuch sind Christine Witte, du bist bei der Barmer Krankenkasse für Prävention und Gesundheitsförderung zuständig, und Caroline Wedeker, Nachhaltigkeitswissenschaftlerin am Wuppertal-Institut, wo du mit dem Fokus auf Gesundheit und Klima im urbanen Raum arbeitest. Schön, dass ihr beide da seid.
Ja, danke schön. Wir freuen uns.
Ja, ich freue mich auch, hier zu sein bei euch.
Christine, fangen wir mit dir an. Warum ist denn die Kommune so zentral für Prävention?
Ja, das ist eine berechtigte Frage, die ich gerne beantworte. Also in der Kommune leben wir alle. Die Kommune ist ein sogenanntes Dachsetting. Und aus der Gesundheitsperspektive schauen wir uns natürlich an, wo entsteht denn Gesundheit? Und sie entsteht da, wo Menschen leben, wo sie arbeiten, wo sie lernen, wo sie ihre Freizeit verbringen. Und das ist nun mal die Kommune. Überdies hat die Kommune auch einen Auftrag zur Daseinsvorsorge. Und da gehört die Gesundheit mitten rein. Also von daher, die Kommune ist damit die ideale Lebenswelt für die Sicherstellung gesundheitlicher Chancengleichheit und von Inklusion.
Und Caroline, warum ist die Kommune so zentral für Nachhaltigkeit?
Ja, die Kommune ist sehr zentral, da natürlich die Nachhaltigkeitsherausforderungen in den Städten besonders groß sind, weil dort viele zentrale Probleme gleichzeitig auf engem Raum zusammentreffen. Und kurz gesagt heißt das ja, Städte sind Verursacher, Betroffene und Lösungsorte von Nachhaltigkeitsproblemen. Aber genau deshalb sind sie aber auch Schlüssel für Transformation und nachhaltige Entwicklung. Und was sind die Gründe? Letztlich, auch Christine hat es ja schon benannt, in den Städten bündeln sich Menschen, also es gibt eine hohe Bevölkerungsdichte, es gibt einen hohen Versiegelungsgrad, heißt aber auch geringe Grünflächenanteile. In Deutschland ist im Durchschnitt der Versiegelungsgrad 44%. Und das heißt natürlich, die Extremwetterereignisse durch den Klimawandel, die bündeln sich auch in den Städten. Mhm. Und das ist natürlich ein wichtiger Punkt, so wie aber auch andere Dinge. Sie sind Knotenpunkte für Verkehr, Mobilität und Lieferverkehre, Tourismus. Und das ist natürlich, in den Städten ist was los. Da findet viel statt. Mhm. Und deshalb ist das Thema Nachhaltigkeit und Transformation da besonders gebündelt.
Es wird jetzt schon schön deutlich, wie die ganzen Themen sich ineinander verzahnen in Städten. Aber vielleicht trotzdem nochmal auf den Punkt gebracht. Warum sind denn Kommunen so wichtig für die gesundheitliche Chancengleichheit und für Inklusion?
Vielleicht nochmal von der Brille der Nachhaltigkeit her gesehen. Nachhaltigkeit ist ja nicht nur ökologisch, sondern auch sozial. Und in Städten gibt es ungleiche Zugänge zu Grünflächen, zu guter Luft oder nachhaltiger Mobilität. Und das heißt, die Klimafolgen treffen oft verstärkt Menschen, wie beispielsweise ältere, chronisch erkrankte Menschen, Obdachlose, sozial schlechter Gestellte, aber eben auch junge Menschen. Und eines noch, die sozial-ökologischen Lagen in Städten, die differieren ja auch. Das heißt, in unterschiedlichen Orten sind Menschen unterschiedlichen Belastungen ausgesetzt, wie Lärm, Luft, Hitze. Und das muss berücksichtigt werden im Zuge der Transformation der Nachhaltigkeit.
Wir wissen ja spätestens seit der jüngsten Zeit, dass die gesundheitliche Situation der Bevölkerung hierzulande durchaus stark beeinträchtigt ist und dass Prävention und Gesundheitsförderung ganz wichtige Stellschrauben sind und dass es wichtig ist, auch die Menschen tatsächlich zu erreichen. Und wo erreichen wir die Menschen? Die erreichen wir natürlich in der Kommune. Also wir alle sind in der Kommune aktiv und in der Kommune wiederum sind wir in Kitas, in Schulen, in Hochschulen, in Unternehmen aktiv. Und da gibt es vielfältige Möglichkeiten, uns auch mit Angeboten zur Gesundheitsförderung und zur Prävention zu erreichen. Das heißt, was auf der einen Seite herausfordernd klingen mag, dass die Kommune sehr komplex ist, ist auf der anderen Seite, Caroline hat es ja vorhin auch schon beschrieben, ist aber auch der Schlüssel, um gute Lösungen zu finden.
Ja, gute Lösungen, das ist natürlich ein wunderbares Stichwort für diesen Podcast. Wir beschäftigen uns hier ja vor allem mit Fragen der Gesundheit, aber eben auch mit den Herausforderungen der ökologischen Krisen und natürlich mit den Überschneidungen. In dieser Folge setzen wir den Fokus auf klimaresiliente Kommune. Erstmal ein Wort, was vielleicht viele auch noch nicht kennen. Christine, was können wir uns denn darunter vorstellen unter einer klimaresilienten Kommune?
Ja, also du sagst es schon ganz richtig, ne? Klimaresiliente Kommune ist sicherlich eine Formulierung, die so nicht allgemein in der Bevölkerung einen hohen Bekanntheitsgrad hat und von daher auch der Erklärung bedarf. Also klimaresilient heißt ja, dass wir uns mit den klimatischen Veränderungen auseinandersetzen müssen, dass wir einen Umgang finden müssen, dass wir für uns gute Lösungen entwickeln müssen, wie wir auf der einen Seite die Veränderung gut handeln können, aber auf der anderen Seite einen aktiven Beitrag dazu leisten können, die Veränderungen möglichst aufzuhalten, vielleicht auch zur Umkehr zu bewegen. Und das gelingt in der Kommune natürlich ganz besonders gut, weil wir da alle Beteiligten auch miteinander haben, angefangen von den einzelnen Bürgern über natürlich die in der Kommune Verantwortlichen in der Verwaltung, über Vereine, über Arbeitgeber, über Kitas, haben wir ganz viele Möglichkeiten anzusetzen und gemeinsam dann auch die Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen haben, zu bündeln und von daher einen aktiven Beitrag auch zu leisten, miteinander resilienter zu werden.
Vielleicht noch eine Ergänzung aus dem Bereich der Nachhaltigkeitsforschung. Und da docken wir, glaube ich, und die Barmer und unser Projekt eben an. Klimaresiliente Kommune heißt für uns natürlich, dass es darum geht, Maßnahmen, die Umweltschutz und Klimaschutz verbinden mit Prävention, Gesundheitsförderung unter eben der Berücksichtigung der gesundheitlichen Chancengleichheit.
Ja, sehr schön, dass du gerade euer Projekt auch ansprichst. Da will ich nämlich gleich nachfragen, um das Ganze viel anschaulicher vielleicht noch zu machen. Ihr habt ein gemeinsames Projekt, das heißt Urban Sus Health. Und da entwickelt ihr oder darin findet ihr Ideen, um Kommune eben klimaresilient zu machen, also besser auf die Folgen der Umwelt- und Klimakrisen vorzubereiten, unter Berücksichtigung, wie du gerade sagtest, von Gesundheit und Chancengleichheit. Was für Ideen gibt's da?
Ja, erstmal vielleicht hier nochmal die Hinführung zu dem Projekt. Wie ist das denn überhaupt zustande gekommen? Wir haben mit der Barmer eine Forschungslandkarte entwickelt vor ein paar Jahren zum Thema Klimawandel und Gesundheit. Und da war natürlich auch nochmal klar, wie wichtig es ist, Dinge im Zusammenhang zu denken. Also die Extremwetterereignisse, die sich eben im urbanen Raum sehr stark niederschlagen und dazu führen, dass sie Menschen in unterschiedlichen Lagen und Situationen treffen, hat dann dazu geführt, dass wir gesagt haben, wir brauchen eigentlich ein Modellprojekt und so heißt es auch, Modellprojekt klimaresiliente Gesundheitsförderung, Prävention im urbanen Raum. Und den Dreiklang habe ich gerade schon benannt, was der Hintergrund ist, eben die Dinge zusammenzudenken, weil eine intakte Umwelt ist ja eine grundlegende Voraussetzung für ein gesundes Leben. Und dabei spielt Prävention, Gesundheitsförderung eine ganz große Rolle. Und worum geht es uns? Es geht darum, Maßnahmen zu entfalten mit Kommunen, drei Kommunen, mit denen wir zusammenarbeiten, die vielfältige Co-Benefits haben. Das heißt, sie tragen nicht nur zu einer besseren Gesundheit bei, sondern fördern zugleich Lebensqualität, soziale Teilhabe und schützen das Klima und die Umwelt.
Ihr habt da ja gemeinsam nach Lösungen geschaut, was denn ganz individuelle Lösungen für die Kommunen sein können, um klimaresilient zu sein. Und die spielen sich ja wahrscheinlich in den ganz konkreten Bereichen dann auch ab, sowas wie Mobilität, Entsiegelung, hattest du ganz am Eingang schon gesagt. Kannst du so ein paar dieser konkreten Lösungen nennen?
Also die Lösungen sind vor allem erstmal Maßnahmen, weil man natürlich gucken muss, ob es Lösungen sind. Und das ist das Wichtige, dass wir wirklich offen und auch experimentell da reingehen und sagen, wir stoßen Dinge an, probieren sie aus. Und das geht nur über konkrete Maßnahmen. Uns ist ganz wichtig, die Menschen mitzunehmen, die Bürger und Bürgerinnen in den Prozess und dann eben zu sagen, was sind Maßnahmen? Maßnahmen, die jetzt beispielsweise schon angedacht sind in den drei Kommunen, nicht in allen gleich, sondern sehr unterschiedlich, ist es, einen Hitzeaktionsplan eben barrierefreier zu gestalten. Heißt auch für andere Gruppen zugänglich zu machen. Also Instrumente zu entwickeln für eine interkulturelle, migrationssensible und barrierefreiere Öffentlichkeitsarbeit und Bildungsarbeit, um diese Menschen auch mitnehmen zu können. Dann haben wir ein weiteres Beispiel einer Maßnahme. Da geht es darum, kühle Orte zu kartieren, aber vor allem auch zu kommunizieren. Weil die Kommunen, auch die, mit denen wir zusammenarbeiten, die machen schon viel in dem Bereich Klimawandel, Gesundheit. Aber sie sagen selber, das muss ankommen bei der Bevölkerung. Heißt, wir müssen die eigentlich direkt einbeziehen in den Prozess und mitnehmen. Und hier ging es darum, dann zu sagen, zur Hitzeprävention sollen kühle Orte erfasst werden und aber auch vernetzt werden mit öffentlich zugänglichen Gebäuden, Bibliotheken, Kirchen etc., sodass man im Stadtraum Möglichkeiten weiß, wo kann ich mich aufhalten in Zeiten der Hitze. Und das wiederum auch fokussiert auf Bevölkerungsgruppen mit besonderen Herausforderungen.
Es wird schon deutlich, wie wichtig Partizipation im ganzen Prozess ist. Wenn wir so ein bisschen nochmal rauszoomen und auf die Kommune als Ganzes blicken, wer sind denn besonders wichtige Akteure in der Kommune, die da ja für Prävention wirksam werden können und wie können die dann auch gemeinsam in Abstimmung für Prävention wirksam werden, Christine?
Das ist eine wichtige Frage und betrifft eben auch ganz viele Strukturen. Also ich hatte vorhin ja schon mal auch auf die Verwaltung hingewiesen. Mhm. Wer ist in der Kommune und wer ist da wirksam? Das ist natürlich die Kommunalverwaltung mit all ihren Bereichen. Das ist die Kommunalpolitik, die ja auch ganz wesentlich die Geschicke dort mitlenkt. Das ist aber natürlich auch der Gesundheitsbereich, der öffentliche Gesundheitsdienst, der natürlich auch einen besonderen Blick auf die Bevölkerung in der Kommune hat, wo man sagen kann, da gibt es auch Kenntnisse, in welchen Bereichen nochmal genauer hingeschaut werden muss, wo Bedürftigkeit möglicherweise am größten ist. Es geht dann weiter über die Bildungseinrichtungen, seien es jetzt Schulen, seien es Kitas, es sind soziale Träger mit zu bedenken, es sind die Vereine mit zu bedenken. Also kurz und gut, jede Bürgerin, jeder Bürger auch, also quasi alle. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, wenn es denn wieder alle ist, dann ist es natürlich besonders herausfordernd. Das ist richtig. Ja, aber wir wollen ja auch alle mitnehmen. Wir wollen ja, du hattest es vorhin genannt, partizipativ, also alle mitnehmend, alle einladend, für alle Menschen in der Kommune auch einen Weg entwickeln, der tatsächlich auch von allen mitgegangen wird. Es hilft ja nicht, wenn wenige Experten sich zusammensetzen und dann Dinge entwickeln, die aber eigentlich an den Bedürfnissen der Menschen, die in der Kommune leben, vorbeigehen. Das heißt, wir müssen sie mitnehmen und wir müssen uns von daher dann auch Gedanken machen, wie bekommen wir Vernetzung hergestellt? Mhm. Wie bekommen wir das Ganze orchestriert? Damit tatsächlich auch alle Stimmen, alle Ideen eingebracht und sinnvoll auch genutzt werden können.
Mhm. Vielleicht darf ich da noch was ergänzen?
Ja, gerne.
Wichtig, denke ich, oder große Hebel sind, dass man die Co-Benefits erkennt und Dinge zusammendenkt. Heißt, Klima- und Gesundheitsschutz zusammenzudenken mit Blick auf Stadtentwicklung und Teilhabe.
Also vielleicht auch noch zu den Rahmenbedingungen von Kommune. Das klingt jetzt vielleicht vergleichsweise einfach. Wir gehen in die Kommune und wir nehmen alle mit. Und dann entwickeln wir gemeinsam einen Plan und idealerweise führt dieser Plan dann eben dazu, dass wir klimaresilient werden. Wir müssen natürlich immer wieder auch mit allen Beteiligten in der Kommune ins Gespräch gehen. Wir müssen immer wieder Überzeugungsarbeit leisten. Das ist ganz wichtig, denn wenn wir uns anschauen, mit welchen Herausforderungen Kommunen heute zu tun haben, dann müssen Kommunen natürlich auch sehr klug abwägen, wo sie ihre Ressourcen einsetzen. Und da sind wir schon der Überzeugung, und ich glaube, Caroline, das eint uns ja mehr als 100%, ich würde sagen 1000%, da ist das Thema Klima, Klimaanpassung ein riesengroßes Thema, wo wir der Überzeugung sind, das muss ganz oben auf der Agenda stehen. Das ist aber keine Selbstverständlichkeit.
Ja, wir wünschen uns Prävention eigentlich als gelebtes Selbstverständnis im urbanen Raum. Das heißt vorausschauend, gesundheitsfördernd und gemeinsam mit den Menschen gestaltet. Das heißt Menschen beteiligen, mitnehmen, ernst nehmen und ein gemeinsames Narrativ auch zu entwickeln. Und die Städte sollten nicht erst schützen, wenn die Menschen krank sind, sondern eben so gestaltet sein, dass sie Menschen auch gesund halten können. Heißt wiederum für Klimaanpassung und Klimaschutz, das soll nicht weniger Lebensqualität sein oder dazu führen, sondern ein besseres Leben schaffen, besonders eben auch in den Städten.
Ja, damit kommen wir zum Abschluss. Wenn Zuhörende jetzt gerade denken, Kommune ist ja wirklich so zentral und eigentlich sind meiner noch ganz schön Luft nach oben. Ich will hier was mitgestalten. Wie können sich Zuhörende einsetzen für einen gesundheitsförderlichen Raum für alle? Habt ihr da einen Tipp?
Ganz einfach, indem sie sich nach links und rechts umschauen und gucken, was gibt es schon. Es gibt jede Menge bürgerschaftliches Engagement. Es gibt auf den Seiten der Kommunalverwaltung vielleicht Hinweise, wo ich mich engagieren kann. Möglicherweise bin ich aber auch selbst rein zufälligerweise Mitglied in einem Sportverein. Und da passiert noch nichts. Komme ich mit den Vereinskolleginnen und Kollegen ins Gespräch und sage, wollen wir uns mit dem Thema nicht auseinanderzusetzen? Das heißt also, es gibt ganz viele Möglichkeiten, da aktiv zu werden. Das ist nicht immer das ganz große Ding, sondern es fängt im ganz Kleinen an. Und ich glaube, ganz wichtig dabei ist, sich auch darüber im Klaren zu werden, auch ich kann etwas tun und ich kann es auch schon heute tun.
Ja, das ist unser Handabdruck, von dem reden wir ja auch immer viel, ne? Und da geht es ja dann auch um die Verbesserung von Lebensqualität für alle. Also auch nicht nur sich für sich selbst einzusetzen, sondern sich insbesondere auch für andere Leute einzusetzen, gerade wenn man die Möglichkeit hat, sich einzusetzen.
Das finde ich auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Also ich würde sagen, man kann auch so die Perspektive einnehmen vom Ich zum Wir. Und zum Wir gehören alle. Also wir hatten ja vorhin auch das Thema Inklusion kurz berührt. Und das meint ja auch, alle gehören dazu. Und das, finde ich, kann man auch auf das Thema Prävention, Gesundheitsförderung jetzt auch hier in unserem Kontext sehr gut übertragen.
Da würde ich gerne auch noch anschließen, weil ich auch denke, es geht darum, dass man wirklich auch eine Empathie in einem breiteren Rahmen entwickelt und wirklich für sein weiteres Umfeld und für andere gesellschaftlichen Gruppen und die überhaupt auch mal in den Blick nimmt. Und aber auch geht es darum, junge Menschen zu motivieren, sich zu beteiligen, um auch das Gefühl zu geben, sie haben die Möglichkeit der Teilhabe. Gerade in Zeiten, wo es auch darum geht, ein bestimmtes Demokratieverständnis zu haben, geht es ja darum, den jungen Menschen das Gefühl zu geben, ich kann wirksam sein. Und das können sie, wenn sie ernst genommen werden. Und da sind solche Projekte natürlich gut, weil man nochmal die Möglichkeit hat, mit anderen Akteuren, zum Beispiel Schulen, Vereine und weitere Lebenswelten auch aufzuschließen.
Ja, ganz herzlichen Dank, dass ihr da wart. Ich glaube, wir wurden alle nochmal richtig sensibilisiert dafür, dass dieses Dachsetting Kommune extrem relevant ist für uns als Menschen, weil wir schließlich genau darin wohnen, leben, arbeiten, zu Hause sind. Daher, ja, vielen Dank für diese vielen Impulse, was wir hier auch als Einzelne, aber auch als Gesellschaft tun können.
Gerne, es hat Spaß gemacht.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank an euch, dass ihr uns so gut mitgenommen habt.
Gerne. Tschüss.
Ja, Marisha, jetzt haben wir drei verschiedene Stimmen gehört. Wie gehst du aus dieser Episode raus? Was hängt dir noch nach?
Ach, mir kommt da gerade etwas in den Sinn, was ich vor kurzem gelesen habe. Vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube im Dezember letzten Jahres war es, also Dezember 25, ist der Public Health Index erschienen. Und da wurden 18 europäische Länder untersucht. Und zwar daraufhin, wie ihr Umsetzungsstand ist bei Präventionsmaßnahmen. Also wie viel tun die eigentlich an Rahmenbedingungen, wie viel gesundheitsförderliche Rahmenbedingungen werden eigentlich von den Staaten umgesetzt? Das ist so die zentrale Frage. Und im Fokus stehen da Tabak, Alkohol, Ernährung und Bewegung. Also viele Dinge, auch gerade Ernährung und Bewegung, die wir ja auch besprochen haben. Und Deutschland landet da auf dem vorletzten Platz. Also phänomenal schlecht, ehrlich gesagt. Und ich finde das total spannend, weil es vor allem ja so auf diesem vorletzten Platz landet, weil die Rahmenbedingungen so schlecht sind. Also es fehlt eine Zuckersteuer, es fehlt ein Werbeverbot für Süßigkeiten, es gibt keine flächendeckend gute Gemeinschaftsernährung für Kinder und all solche Dinge, wo ja eigentlich Staat, Bund und Länder ganz, ganz viel tun können. Also es sind vor allem politische Entscheidungsmöglichkeiten. Mhm. Und auf der kommunalen Ebene kann da natürlich auch total viel passieren. Und das ist mir gerade nochmal in den Sinn gekommen, ja, dass Kommunen wirklich Möglichkeiten haben, strukturell Dinge zu setzen, sodass wir gesundheitsförderlicher leben können und dass wir das dann wirklich weg vom Individuum nehmen können.
Und die Relevanz ist ja auch gerade noch besonders verschärft, vielleicht kann man sagen. Also wir sehen steigende Gesundheitsausgaben, wir sehen schlechte Outcomes bei der Gesundheit trotz dieser hohen Ausgaben. Wir haben demografische Veränderungen und eben die Bedrohung von den ganzen Grundlagen unserer Gesundheit, um die es hier ja geht, also die ökologischen Krisen. Aber schon ja auch politische Entwicklungen, die Fortschritte für alle bedrohen, also gerade eben Rechte von bestimmten Gruppen und so weiter. Das, also wie wichtig es ist, dass strukturell Prävention ernst genommen wird, damit alle ihre Rechte bekommen und nicht bestimmte Gruppen hinten runterfallen gelassen werden. Das ist ja auch ein Motiv, was sich durch beide Gespräche durchgezogen hat.
Ja, genau. Immer wieder dieses Aufklärung kann nicht der Schlüssel sein. Ja, und das wird immer noch so getan, als ist Aufklärung der Schlüssel. Und damit liegt immer wieder die Verantwortung beim Einzelnen und damit ja so ein Stück weit auch diese Schuldfrage. Ja, ah ja, die Person ist krank, ist sie doch selber schuld, hat sich zu wenig bewegt, zu schlecht ernährt oder was auch immer. Anstatt auf diese strukturellen Gegebenheiten zu schauen, wir hatten schon mal über soziale und kommerzielle Determinanten gesprochen. Ja, was sind denn die Faktoren, die Menschen wirklich krank machen? Also es wird immer wieder aufs Individuum geschoben, anstatt dass Rahmenbedingungen geschafft werden, gesetzlichen Grundlagen umgesetzt werden, sodass wirklich dieses Recht auf Gesundheit für alle auch gleichermaßen gilt.
Also eben für alle, das ist so ganz entscheidend, ne?
Ja, und aus dem Gespräch mit Raul, da ist mir auch aufgefallen, wie viele Parallelen es einfach gibt, wie er berichtet hat vom Aktivismus, das Einsetzen für die Rechte behinderter Menschen. Und der Aktivismus für Klima- und Umweltfragen, da sind mir andauernd irgendwie Ideen gekommen, da ich dachte, ja, das ist eigentlich total ähnlich. Wir kreisen um die gleichen Themen, wir beschäftigen uns mit den gleichen Problemen. Und immer wieder diese Frage auch, wie kriegt man eben diese strukturellen Veränderungen hin, dass eben nicht diese individuelle Verantwortung bleibt und es nicht ein Gegeneinander ist, sondern vielmehr auch ein Miteinander, ja, dass wir uns einsetzen auch, nicht für uns, sondern für eine bessere Gesellschaft. Dass wir nicht erwarten, dass diejenigen, die betroffen sind, sich einsetzen. Ja, also im Sinne von, sollen sich doch die Menschen mit Behinderung einsetzen für Rechte für behinderte Menschen? Oder sollen sich doch die Familien einsetzen für eine Zukunft, in der auch ihre Kinder gut leben können? Sondern dass es eigentlich im Kern ja immer darum geht, auch wie kann Gesellschaft so füreinander einstehen, dass sie für alle da ist. Und er hatte auch nochmal einige Stärken genannt, die ich so wichtig finde, generell so für Lösungen finden. Ja, es ging um Resilienz, aber es ging auch viel um Kreativität, ja, um die Fähigkeit zu improvisieren, dass wir die einfach brauchen, kreative Lösungen brauchen.
Ja, ich glaube, da können wir eben auch ganz viel voneinander lernen. Also ich würde sagen, dass die Gesundheitsbewegung da von der Behindertenrechtsbewegung sehr viel lernen kann, zum Beispiel was Inklusion und Chancengleichheit betrifft und was eben auch Empathie für andere betrifft und für andere einzustehen. Wie wir inklusiv nicht nur in Kommunen leben können, sondern auch wohnen können und dabei auch Gesundheit und Nachhaltigkeit im Blick haben. Darum wird es nächstes Mal gehen. Da gehen wir in das Innen der Kommune. Also wie wohnen wir? Wie kann das gesundheitsförderlich gestaltet sein?
Genau, wirklich dieses ganz Konkrete. Was macht es mit unserem Leben in den eigenen vier Wänden? Wir freuen uns auch auf unsere zwei nächsten Gästinnen in der nächsten Folge. Und bis dahin, lauft durch eure Kommune, schaut mal nach rechts und links, was ihr so an Initiativen seht, wo ihr euch vielleicht engagieren könnt. Weil eigentlich macht es ja besonders Spaß, sich dort zu engagieren, wo man auch lebt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Dies ist eine Präventionsinitiative von Barmer und Klug.
Die Verantwortung für die Inhalte dieses Podcasts liegt bei Klug.